Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe 1541 Wiesbaden. Alle drei Monate Samstag 17 bis 18 Uhr. Eigentlich alle drei Monate, müsste ich sagen, aber auch uns hat die Pandemie lahmgelegt. Dennoch sind wir weiter aktiv für die Menschenrechte und werden Sie daher am Schluss der Sendung über interessante Veranstaltungen informieren. Im Studio sind heute unsere Gäste Paola Wittmeier und Ture Alting, an der Technik Ute Hellwig und am Mikrofon Gisela Sauerwein. Corona überschattet alles. Dabei geraten wichtige Themen und Probleme in den Hintergrund, wie zum Beispiel die Situation der Flüchtlinge in Griechenland. Heute gehen wir auf ein anderes Thema ein, das auch gerade in Corona-Zeiten virulent ist: der Antisemitismus. Virulent deshalb, weil bei manchen Verschwörungstheoretikern Juden zu den Verursachern gehören. Wer also annahm oder hoffte, dass nach dem Holocaust der Antisemitismus verschwunden sei, muss erkennen, dass er nicht nur nie ganz vorbei war, sondern jetzt wieder kräftig zulegt. Deshalb haben wir heute zwei Experten im Studio, nämlich Paola Wittmeier und Ture Alting von Spiegelbild Wiesbaden. Bitte stellen Sie sich zunächst einmal vor.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Paola Wittmeier. Ich bin Bildungsreferentin bei Spiegelbild seit April diesen Jahres. Ich habe Erziehungswissenschaften in Frankfurt studiert mit den Schwerpunkten Geschlechterforschung, kritische Rassismustheorie und Antisemitismus. Ich habe in Frankfurt viele Jahre in verschiedenen Erinnerungsstätten gearbeitet, vor allem Workshops mit Jugendlichen gegeben und Führung durch die verschiedenen Gedenkorten. Das erstmal zu mir.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Ture Alting. Ich arbeite, wie gesagt, auch für Spiegelbild. Inzwischen bin ich seit knapp 5 Jahren dort aktiv. Ich habe vor fast 5 Jahren mein studienintegriertes Praktikum dort begonnen. Ich habe soziale Arbeit in Wiesbaden studiert und konnte danach vor allem als Honorarkraft in den Spurensuchen dort weiterarbeiten. Also es ist ein gedenkstättenpädagogisches Konzept. Und dort begleiten wir Jugendliche in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Geschichte in Wiesbaden. Und seit jetzt fast 2 Jahren kann ich bei Spiegelbild hauptamtlich in der Antisemitismusprävention arbeiten. Vielen Dank.
Nächstes Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir hörten das eben auch gerade in dem Song, der am Anfang gespielt wurde. Ein Zeitraum, der länger ist als das Bestehen eines deutschen Reiches in diesem Raum hier. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland sind aber auch gleichbedeutend mit ca. 1700 Jahren Antisemitismus. Zunächst einmal zur Begriffsklärung. Was versteht man unter Antisemitismus?
Also Sie haben ja schon gerade angesprochen, dass dieser Begriff sehr alt ist. Er ist im 19. Jahrhundert entstanden, auch wenn Judenfeindlichkeit, wie Sie es auch schon angesprochen haben, sehr viel älter ist. Wir würden sagen, dass Antisemitismus bei all seinen Unterschiedlichkeiten seine Deckungsgleichheit in dem verschwörerischen Denken findet. Also über viele Jahre ging man in der Antisemitismusforschung davon aus, dass Antisemitismus ein Vorurteil gegenüber Jüdinnen und Juden ist. Inzwischen hat sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass Antisemitismus sehr viel mehr ist. Also es ist eine bestimmte Art und Weise, auf die Welt zu schauen. Und es ist beim Antisemitismus eben so, dass man die gesellschaftlichen Widersprüche und die Komplexität in der Gesellschaft in einem gemeinsamen Feindbild scheinbar auflöst. Also alles Böse und alle Widersprüche, individuellen Widersprüche, aber auch die gesellschaftlichen, werden in dem Feindbild Jüdinnen und Juden aufgelöst.
Noch als Ergänzung, das Spannende auch am Antisemitismus ist, dass es sozusagen auch ohne Juden und Jüdinnen funktioniert. Also auch wenn Juden und Jüdinnen nicht da sind, funktioniert Antisemitismus eben als Weltbild. Nichtsdestotrotz sind die Leidtragenden Juden und Jüdinnen. Also die Formen von Antisemitismus wirken sich eben auf Juden und Jüdinnen auch aus.
Ja, ja, genau. Da sprechen Sie etwas an, wo wir uns alle fragen, wie das zu verstehen ist. In Deutschland leben geschätzt 220.000 Juden. In den Gemeinden sind ca. 95.000 registriert. Das sind ca. 0,27% der Bevölkerung bzw. 0,11%. Umso erstaunlicher ist, dass eben dieser Antisemitismus besteht und sich auf eine so kleine Gruppe von Menschen bezieht. Ja, welche Formen von Antisemitismus gibt es?
Also ich würde vielleicht ganz kurz nochmal auf das Erstgesagte eingehen wollen, um nochmal hervorzuheben, es ist völlig egal, wie sich Jüdinnen und Juden verhalten. Antisemitismus funktioniert unabhängig von Jüdinnen und Juden. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von Jean-Paul Sartre. Und er hat, ich glaube, das war im Jahr 1946, also unmittelbar auch nach der Shoah, nach dem Nationalsozialismus, gesagt, dass Antisemiten vor sehr vielem Angst haben. Vor allem nur nicht vor den Jüdinnen und Juden. Sie haben Angst vor ihren eigenen Trieben, vor ihren eigenen Wünschen und vor der Gesellschaft. Aber Jüdinnen und Juden sind nur Mittel zum Zweck. Und eben, um jetzt auf die Erscheinungsform einzugehen, da gibt es eine sehr große Fülle von Erscheinungsformen. Sehr viel baut in dieser Gesellschaft auf dem christlichen Antijudaismus auf, der eben schon sehr, sehr alt ist. Und dann war es im 19. Jahrhundert eben so, in der gesellschaftlichen Moderne und dann eben auch in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft, dass man Jüdinnen und Juden für alles Böse verantwortlich gemacht hat.
Ja, gerade dieser christliche Antisemitismus, den Sie da ansprechen, oder sagen wir vielleicht in dem Zusammenhang aus chronologischen Gründen lieber Judenhass, den Sie ansprechen hier, der bezieht sich ja auf die völlig falsche Behauptung, dass Juden der Jesusmörder, Christusmörder gewesen seien. Ne? Und das findet aber alles, diese Anti-Juden- Einstellung findet dann den Niederschlag, Sie sagten das mal so schön, steingewordene Niederschlag in Kirchen.
Mhm. Da haben wir uns ja im Vorgespräch eben schon darüber unterhalten, es gibt in Deutschland diesen in Stein gemeißelten Antisemitismus, Antijudaismus. Es gibt diese sogenannte Judensau, ich glaube in Erfurt und auch noch in ein paar anderen Städten.
Köln auch.
Köln. Mhm. Und da kann man bis heute sehen, wie der Antijudaismus im Mittelalter dargestellt wurde. Und es gibt zum Beispiel auch hier in Wiesbaden, ich meine, dass das an der Lutherkirche ist, am ersten Ring, da gibt es die Darstellung von der Ekklesia und der Synagoga. Also auf der einen Seite sieht man eine Frau, die in die Ferne guckt und scheinbar, also ich würde das mit sowas Erleuchteten verknüpfen, und auf der anderen Seite sieht man eine blinde Frau, oder sie hat eine Augenbinde auf, weil sie eben Jesus nicht anerkennt und nicht das Neue erkennt. So.
Haben wir aber auch von dem politischen Antisemitismus gesprochen, der gerade im Augenblick ja auch wieder immer öfter erwähnt wird, ja, Stichwort Corona, auch in dem Zusammenhang. Können Sie dazu auch noch gerade etwas sagen, bitte?
Man kann in der Geschichte sehen, dass Antisemitismus insbesondere dann zutage kommt, wenn es gesellschaftliche Krisen sind. Also gerade in Zeiten der Unsicherheit entsteht Antisemitismus, weil man eben sehr einfache Antworten für komplexe Probleme findet. Und gerade im Zuge von Corona, wo auch sehr viele Menschen mit existenziellen Problemen konfrontiert waren, sowas wie Arbeitslosigkeit und Existenzängsten, die damit verknüpft waren, und auch die Wissenschaft keine klaren Antworten geben konnte, weil eben so vieles neu und schwierig zu beantworten war, bieten Verschwörungstheorien Halt oder können scheinbaren Halt bieten und viele Antworten. Und da konnte man ja an vielen Städten sogenannte Hygienedemos beobachten. Und da ist der Schritt von diesen Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien zum Antisemitismus nicht weit, weil sie ähnlich funktionieren. In beiden Fällen wird eine kleine Gruppe für alles Böse verantwortlich gemacht.
Ja, dazu gehört natürlich dann auch noch diese Form von politischem Antisemitismus, der sich gegen Israel richtet. Ja. Aber um nochmal auf die anderen Formen zurückzukommen, Sie haben ja jetzt hier gerade diese Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Corona deutlich gemacht. Es gab sie ja auch im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Twin Towers in New York 2011. Wo es dann im Nachgang behauptet wurde, in diesem großen Gebäude, Bürogebäude, seien an dem Tag keine Juden gewesen, weil die das vorher gewusst hätten und überhaupt alles so geplant hätten. Ja? Also das nur als zusätzliche Beispiele dafür. Von wem geht denn nun diese antisemitische Hetze aus?
Die geht eigentlich von allen gesellschaftlichen Schichten aus. Also nicht wie häufig angenommen, dass es irgendwie aus einer gesellschaftlichen Unterschicht kommt, sondern wirklich sich in der Mitte der Gesellschaft findet und eben nicht nach 1945 einfach aufgehört hat. Also es gibt Kontinuitäten, es gibt andere, also es hat sich sozusagen entwickelt und es gibt andere Formen von Antisemitismus. Und es wird ja auch häufig behauptet, es gibt einen exportierten Antisemitismus. Aber da würden wir sagen, es gibt, also auch wenn man sozusagen in der Gesellschaft in Deutschland aufwächst, begegnet einem eigentlich überall Antisemitismus. Ja.
Um diesen Punkt vielleicht gerade nochmal zu unterstreichen, Antisemitismus ist, seitdem es Judenfeindschaft gibt, immer schon ein Phänomen der politischen Mitte gewesen. Also auch von allen großen Aufklärern findet man antisemitische Zitate von Kant, von Voltaire und. Und das jetzt aber nochmal auf die konkrete Frage zurückzuführen, von wem jetzt tatsächlich antisemitische Gewalttaten ausgehen, da kann man auch sagen, dass es sehr unterschiedlich ist, vor allem auch von Rechtsextremen, wobei da die Kriminalstatistik ein bisschen irreführend ist, weil da immer gesagt wird, sobald es einen antisemitischen Übergriff gibt, der nicht geklärt werden kann, wird das automatisch zu der Rechten zugeordnet. Und ansonsten, um vielleicht nochmal kurz auf diesen Punkt einzugehen, Antisemitismus, Phänomen der Mitte, weil mir das gerade noch einfällt. Es gibt so einen Satz von der Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesell, die sagt, dass Antisemitismus eigentlich wie ein Chamäleon ist, indem er sich immer wieder an die gesellschaftlichen Gegebenheiten anpasst. Also er ist eben auch sehr wandelbar.
Also gerade heute war ein Interview mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, zu lesen, in dem er eben auch darauf eingeht, auf die antisemitischen Straftaten. Aber er sagt, er meint, jeder Fünfte in Deutschland habe antijüdische Ressentiments. Also er sagt ausdrücklich antijüdisch, nicht jetzt antisemitisch Ressentiments. Im letzten Jahr sind hier mehr als 2000 antisemitische Straftaten gezählt worden und zu 93% seien die rechtsmotiviert. Aber Sie haben ja natürlich hier schon erklärt, dass man das nicht so ganz genau sagen kann. Es gibt natürlich auch einen linken Antisemitismus, auf den kommen wir noch zu sprechen im Zusammenhang mit der Ausstellung, die Sie ja auch im Spiegelbild zeigen zurzeit. Ja. Er rät ja übrigens auch in dem Zusammenhang, jüdischen Menschen ihre Religionszugehörigkeit nicht überall offen zu zeigen und in bestimmten Bezirken lieber keine Kippa zu tragen. Da darf man gerade oder muss man gerade an diesen letzten Vorfall in Hamburg denken, wo ein jüdischer Student vor der Synagoge attackiert wurde, misshandelt wurde. Wie, was weiß man denn über die Verhältnisse hier in Wiesbaden?
Ich würde zunächst sagen, es gibt natürlich so etwas wie einen Alltagsantisemitismus und den bekommen alle mit. Also das kann sich äußern in jetzt ganz subtilen antisemitischen Bemerkungen, also gerade wenn es um sowas wie Finanzwelt und so weiter geht. Oder es können diese sogenannten Judenwitze sein, die wahrscheinlich auch alle schon mal gehört haben. Also insofern betrifft es alle. Aber dann, wenn es um diese antisemitischen Übergriffe geht, da würde ich mich jetzt vor allem noch auf eine Studie von Julia Bernstein beziehen. Sie hat sehr viele Interviews gemacht mit jüdischen Schülerinnen und Schülern und mit jüdischen Lehrkräften. Und da hat sie eben herausgefunden, dass Antisemitismus insbesondere in der Schule ein Problem darstellt. Also sobald erkannt wird, dass eine Schülerin oder ein Schüler Jude ist oder Jüdin, sind sie oft Antisemitismus ausgesetzt. Und das ist auch in Wiesbaden der Fall, das ist vorgekommen. Und um jetzt vielleicht ein Beispiel zu erwähnen, das ich selbst erlebt habe. Ich war vor 3 Jahren, ist das jetzt her, da war ich am Blücherplatz unterwegs und da war in einem Kiosk ein Bild ausgestellt, auf dem ein Davidstern und die israelische Fahne zu sehen war. Und oben drüber war rote Farbe, also es sollte wahrscheinlich Blut darstellen. Und dann war zusätzlich noch eine Pistole darauf platziert. Und diese Pistole war auf den Davidstern gerichtet. Zusätzlich war auch noch Geld auf dieses Bild geklebt. Also sehr viele Codes des Antisemitismus, also gerade auch das Geld, weil Jüdinnen und Juden in der antisemitischen Vorstellung ja oft in die Finanzwelt gesteckt wurden. Und dann aber auch dieser Vernichtungsgedanke, der dann mit dieser der dort dann ja mit der Pistole eindeutig auch da war. Und so etwas konnten damals alle sehen, die dort an diesem Kiosk vorbeigelaufen sind. Und ich bin dann auch in den Kiosk gegangen und habe gefragt, warum dieses Bild da ist. Und dann hat der Kioskbesitzer gesagt, dieses Bild spricht ja für sich. Und ich habe das dann an RIAS gemeldet. Also RIAS ist eine Informations- und Sammelstelle zu Antisemitismus, wo eben antisemitische Vorfälle auch unterhalb der Strafbarkeit gesammelt werden und die haben das dann auch sehr öffentlich gemacht und dann ist das Bild auch verschwunden. Ob das damit in Zusammenhang steht mit dieser Meldung, weiß ich nicht, aber ich würde schon sagen, alle bekommen das auch überall mit, wenn man darauf achtet.
Haben Sie das nochmal hinterfragt, wie er diese Bemerkung meinte, das Bild spräche für sich?
Ich habe das schon als sehr eindeutig wahrgenommen. Also ich glaube, dass das in diesem Fall auch so antisemitisch gemeint war, wie dieses Bild auch dargestellt war.
Ich glaube, was auch dafür spricht, ist eben diese Aussage, man weiß ja, wie es gemeint ist, also dass häufig gar nicht erst ausgesprochen werden muss, also gar nicht offener Antisemitismus ausgesprochen wird, sondern so paraphrasiert, also in anderen Worten, am Beispiel von Verschwörungsideologien hören wir ja häufig ja die da oben. Also es muss sozusagen gar nicht gesagt werden, es sind, also dass Juden und Jüdinnen gemeint sind, sondern indem ich sozusagen die Finanzwelt benenne oder die Rothschilds beispielsweise oder George Soros, ist schon klar, wer gemeint ist. Und um noch ein aktuelles Beispiel aufzubringen, im Zuge der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hier in Wiesbaden ist häufig auch ein leicht veränderter sogenannter Judenstern, also der gelbe Davidstern, getragen worden mit dem Stempel ungeimpft. Und da haben auch ganz viele Holocaust-Relativierungen stattgefunden. Also das, genau, also da auch wieder so eine, die Nutzung einer Symbolik, wie es klar ist, was damit gemeint ist. Und im Zuge dessen war es so, dass wir gemeinsam mit dem Sozialdezernenten, vielleicht kannst du mich gleich ergänzen, Ture, dazu bringen konnten, dass das Zeigen dieses Judensterns im Zusammenhang dieser Demonstration jetzt eine Ordnungswidrigkeit darstellt, um nochmal auf die Strafrechtlichkeit zu kommen.
Und um vielleicht noch einen letzten Punkt zu sagen, weil ich den nochmal wichtig finde, es gibt verschiedene Forschungen. Zum einen gibt es Umfragen, die darauf zielen, wie die Mehrheitsbevölkerung in Deutschland Antisemitismus wahrnimmt. Und da sind oft die Ergebnisse, dass die Mehrheit das nicht wirklich als Problem wahrnimmt. Wohingegen, wenn man Jüdinnen und Juden befragt, es, also je nach Umfrage so zwischen 80-90% es als ein alltagsbestimmendes Thema wahrnehmen. Also Jüdinnen und Juden spüren den Antisemitismus sehr gut und er ist dauerpräsent.
Also der deutliche Unterschied zwischen den Betroffenen und den anderen, die da drüber weggehen quasi so ein bisschen. Und Sie haben ja jetzt hier das auch die juristische Seite angesprochen. Also wer bei uns hier Ausdrücke wie Saujude oder Judenschwein benutzt, der macht sich nach dem Paragraphen 185 des Strafgesetzbuches schuldig. Er wird wegen Beleidigung angezeigt und in ganz besonders schweren Fällen kommt auch eine Ahndung wegen Volksverhetzung vor. Das ist dann der Paragraph 130. So, mit Ihren Beispielen haben Sie ja eigentlich auch zu unserem nächsten Gesprächsthema übergeleitet, nämlich wie sieht das ganz konkret aus? Was steht im Fokus Ihrer Arbeit?
Also ich würde vielleicht zu Beginn ganz kurz was zu dem Träger sagen, für den wir arbeiten. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Wir arbeiten für Spiegelbild, wie gesagt, und Spiegelbild ist der Bildungsträger des aktiven Museums für deutsch-jüdische Geschichte in Wiesbaden. Und wir machen inzwischen aber schon eine sehr eigenständige Bildungsarbeit, auch vom Museum unabhängig. Und wir sagen oft, dass wir in unserer Arbeit drei tragende Säulen haben. Die tragende Säule oder beziehungsweise die zentrale Säule ist die Bildungsarbeit mit Jugendlichen, mit jungen Menschen. Ausgangspunkt war auch hier die Auseinandersetzung mit der deutsch-jüdischen Geschichte, auch wenn sich die Themenspektren inzwischen sehr erweitert haben. Also wir würden sagen, dass wir alle Themen ansprechen und bearbeiten wollen, die in der Migrationsgesellschaft relevant sind. Also auch sowas wie Rassismus, Sexismus und insgesamt die Ideologien der Ungleichwertigkeit. Die zweite Säule in unserer Arbeit ist die Fortbildungsarbeit und die Arbeit mit Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Und die dritte Arbeit ist dann noch die ganze Netzwerkarbeit. Also da haben wir zum Beispiel gerade auch die Veranstaltungsreihe Wir in Wiesbaden, die am 5. November losgehen wird. Und das ist das Spiegelbild.
Genau, außerdem ist seit 2019 Spiegelbild auch die offizielle Anlaufstelle Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Landeshauptstadt Wiesbaden. Das heißt, wir bieten Beratung, Unterstützung und Begleitung für Organisationen und Institutionen an. Konkret heißt es, dass wir Workshops anbieten für junge Menschen, auch Fortbildung für Fachkräfte und Ehrenamtliche, die in den Feldern tätig sind, in denen Menschen mit Menschen arbeiten. Also die präventiv sozusagen etwas gegen Antisemitismus und auch andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten tun möchten. Oder auch, wenn es einen Vorfall gab in deren Einrichtung, können diese sich an uns wenden. Das sind dann organisiert, also können Schulen sein, auch der Bereich der sozialen Arbeit oder auch Mitarbeitende in der Verwaltung in verschiedenen Ämtern.
Sich denn dann in der Weise auch schon mal Unternehmen an Sie gewandt, sagen wir mal, so eine Art Coaching zu bekommen?
Also insgesamt arbeiten wir schon auch viel mit Initiativen und Vereinen. Also ich würde sagen, das steht schon im Zentrum. Unternehmen gab es bestimmt auch mal in der Vergangenheit. Mir fällt jetzt aber kein konkretes Beispiel ein für Unternehmen. Aber prinzipiell sind sie auch unsere Zielgruppe.
Genau. Könnte das sein, eben Unternehmen, die, sagen wir mal, die Mitarbeiter mit unterschiedlichem Migrationshintergrund haben und sowas, um eben hier Aufklärung zu betreiben zum Thema Rassismus und so weiter. Ja. Ihr jüngstes Projekt war ja nun da Die Linke und der Antisemitismus. Gab hier eine Ausstellung. Läuft die noch? Die Ausstellung? Nee, ist beendet. Vorbei. Ja. Können Sie dazu noch etwas sagen, bitte?
Ja, sehr gerne. Wir haben vom März bis Juli die Ausstellung Das Gegenteil von Gut, Antisemitismus in der deutschen Linken, gezeigt. Diese Ausstellung wurde von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt entwickelt. Und in dieser Ausstellung wurden in unterschiedlichen Zugängen Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968 thematisiert. Und wie wir vorhin ja schon hervorgehoben haben, ist Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Schichten vorhanden, auch in der politischen Linken. Auch wenn die meisten linken Menschen von der Selbstüberzeugung sagen würden, dass sie keine Antisemiten sind und keine Antisemiten sein möchten. Aber gerade, und ich glaube, das ist auch ein Feld, was wir heute noch nicht so thematisiert haben, also gerade auch diese Israel-Feindschaft, die in der politischen Linken eine lange Tradition hat und dann auch eng gekoppelt ist mit einem antiimperialistischen Denken, also wo es dann auch diese beiden Pole gibt zwischen Unterdrücker und Unterdrückte und man da die Palästinenser und Palästinenserinnen sehr schnell als die Unterdrückten ausgemacht hat und es da aber auch so eine künstlich gesteigerte Sichtbarkeit von Israel gab. Und es in dieser Ausstellung dann darum ging, warum ist Israel für die politische Linke in Deutschland so interessant gewesen? Also warum gab es dieses Bedürfnis, in Israel den Täter zu erkennen? Und da wäre dann eine Antwort aus der Ausstellung heraus, dass es da auch ganz viel um so eine Täter-Opfer-Umkehr geht, so wird das in der Antisemitismusforschung genannt. Also gerade, weil man dieses Thema Schuld in der deutschen Gesellschaft schlecht bearbeitet hat oder es immer wieder auch solche Echos der Vergangenheit gibt es dieses Bedürfnis in Israel auch den Täter zu erkennen, damit man da eben so eine emotionale Entlastung hat.
Ja. Ja, wollte ich gerade sagen, das entlastet einen ja, wenn man sagt, ja, guck mal die, was die hier verursachen, wir sind nicht die Alleinschuldigen. Na, das ist ein ganz stark ausgeprägter Gedanke, glaube ich. Sie haben aber auch verschiedene Workshops, haben Sie im Vorfeld auch schon gesagt. Love Speech, Hate Speech. Wollen Sie dazu noch etwas ausführen?
Ja, also einer unserer Angebote ist der Workshop Love Speech und da geht es eben um Hass, also Umgang mit Hasskommentaren im Internet. Der beschäftigt sich damit, also wem nutzt sozusagen dieser Hass im Internet, wie äußert der sich, welche Ideologien stehen dahinter und wie kann man dagegen auch was tun?
Sie haben ja noch mehr Workshops, gerade morgen auch, nämlich zu dem Thema
Verschwörungsmythen und Antisemitismus im Infoladen findet er morgen statt. Genau, wir haben auch ein Online-Seminarangebot. Das nächste findet am 2. Dezember statt. Da geht es auch um Verschwörungsmythen und Antisemitismus, also wie funktionieren Verschwörungsideologien, wie wirken die und wie hängen die mit Antisemitismus zusammen und welche Handlungsoptionen gibt es, Handlungsmöglichkeiten, vor allem für pädagogisch Tätige. Wir haben des Weiteren auch noch Workshops, vor allem für Schulen und sind da unsere Angebote. Ein Workshop zu Rassismus, der sich mit den Fragen von Macht und Sprache auch auseinandersetzt. Wir haben noch ein Workshop-Angebot zum Thema Sexismus, noch einen weiteren zu Gefahren der Rechten. Und das war's, ja.
Ja, und ich würde vielleicht noch ganz kurz etwas zu dem Projekt sagen, in dem wir beide auch angestellt sind. Dieses Projekt nennt sich Worldwide Antisemitism und das hat zwei Handlungsstränge. Zum einen geht es um Projektwochen in Schulen in ganz Hessen und zum anderen geht es um Fortbildung für Lehrkräfte. Und der Ausgangspunkt dieses Projektes war zum einen unsere eigenen Erfahrungen in der Bildungsarbeit, weil wir eben schon dieses angesprochene Hate Speech Projekt hatten und da eben erfahren haben, dass Antisemitismus gerade im Internet eine große Spezifik hat und jetzt nicht allgemein mit diesem Begriff der Hate Speech zu fassen ist. Und zum anderen waren es auch verschiedene Studien. Zu nennen ist hier insbesondere die Studie von Monika Schwarz-Friesell, Antisemitismus im digitalen Zeitalter. Und sie hat über 10 Jahre lang eine Langzeitstudie gemacht, wo sie zigtausende Kommentare aus Kommentarspalten zusammengesammelt hat und aus verschiedenen Portalen. Und da hat sie eben eine Omnipräsenz des Antisemitismus im Internet festgestellt. Und vor dem Hintergrund, dass das Internet auch die primäre Informationsquelle für Jugendliche ist, entsteht hier ein Handlungsbedarf für die Pädagogik. Weil egal, ob Jugendliche jetzt sich Informationen für eine Hausarbeit suchen, für eine Hausaufgabe oder ob sie in der Freizeit YouTube-Videos schauen und da in die Kommentarspalte gehen, überall kann ungefilterter Antisemitismus lauern. Und da möchten wir Jugendliche dabei begleiten, eine kritische Medienkompetenz zu entwickeln und auch mit diesem Antisemitismus im Internet möglichst gut umgehen zu können.
Und in welcher Form erfolgt diese Begleitung? Geht das dann auch wieder über die Medien oder direkt konkret?
Also wir machen da, wie gesagt, eine Projektwoche. Es gibt 5 Tage und jeder einzelne Tag hat einen Schwerpunkt. Und gerade wegen der Größe des Themas sagen wir, dass wir erstmal ein inhaltliches Fundament legen müssen. Und gerade weil Verschwörungstheorien heutzutage so relevant sind, geht es am ersten Tag noch gar nicht konkret um Antisemitismus, sondern um das Erfahren und das Verstehen von Verschwörungsmythen. Warum sind sie so interessant? Am zweiten Tag geht es um die Geschichte des Antisemitismus, also vor allem um die antisemitischen Verschwörungstheorien. Am dritten Tag geht es um die Israelfeindschaft und am vierten Tag um die ganze Dynamik von den Kommentarspalten in der Online-Kommunikation. Und am fünften Tag geht es um die Handlungsperspektiven.
Und auch um die betroffenen Perspektive. Also auch, weil wir gesagt haben, es findet zwar sehr viel ungefilterter Antisemitismus statt und der funktioniert zwar auch ohne Juden und Jüdinnen, aber der wirkt sich eben auch auf Juden und Jüdinnen aus.
Und kann man sich dafür noch anmelden für diesen Workshop?
Also diese Projektwochen stehen alle, oder beziehungsweise alle Schulen in ganz Hessen können diese Projektwochen buchen. Und sie sind kostenlos, sie werden vom hessischen Innenministerium finanziert. Und ja, also alle, die an hessischen Schulen arbeiten, können diese Projektwoche buchen.
Und haben Sie schon Anmeldungen dafür bekommen?
Ja, tatsächlich hatten wir schon einige Projektwochen ausgemacht, die jetzt leider im Zuge der Corona-Pandemie ausgefallen sind. Mhm. Aber wir sind wieder dabei, neue zu vereinbaren.
Und für die morgige Veranstaltung?
Da sind wir schon ausgebucht. Aber wenn es Interesse besteht, kann man sich einfach bei uns melden und dann können wir sicher auch noch einen Workshop vereinbaren.
Was Sie eben gerade angesprochen haben, weltweiter Antisemitismus, ist ja eigentlich ganz spannend. Wie habe ich mir das vorzustellen? Heißt das, dass auf irgendeiner Insel im Pazifik auch Antisemitismus vorkommt?
Also wie gesagt, Antisemitismus funktioniert auch ohne die Existenz von Jüdinnen und Juden. Und das ist egal, was Jüdinnen und Juden tun. Es geht um das Bedürfnis der Antisemitinnen und Antisemiten. Und Samuel Salzborn, ein Antisemitismuswissenschaftler, hat mal gesagt, dass im Grunde genommen auch jede andere Gruppe in der Gesellschaft diese Funktion einnehmen könnten, die auch Jüdinnen und Juden einnehmen. Das endet oder beziehungsweise ändert das in Europa nichts daran, dass das historisch gesehen immer Jüdinnen und Juden waren, die Leidtragenden des Antisemitismus waren. Aber also es gibt auch in anderen Teilen der Welt ähnlich funktionierende Feindbilder oder Ressentiments. Und zum Beispiel gibt es auch in Japan Antisemitismus, obwohl es in Japan kaum jüdische Gemeinden gibt.
Naja, das deckt sich ja fast mit dem, was wir vorhin schon mal sagten. Hier in Deutschland leben ja auch nicht so viele Juden und trotzdem ist der Antisemitismus präsent. Und zu Beginn des Dritten Reiches, da lebten 580.000 Juden in Deutschland, ne? Und die wurden dann Ziel der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Jetzt nochmal zu Ihnen persönlich. Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen?
Ich bin auf das Thema gestoßen, vor allem in der Auseinandersetzung mit der Frage, was hat der Nationalsozialismus eigentlich mit mir zu tun? Also sowohl privat, aber auch im Studium. Also wie wird sozusagen heute auch erinnert an den Nationalsozialismus? An wen wird dort erinnert? Und genau, was ist mein eigener Bezug eigentlich zu dem Thema? Welche Erzählungen gibt es aber auch in der Gesellschaft? Also welche Narrative? Und ich habe sehr lange Zeit eben, wie ich schon am Anfang erzählt habe, Workshops gegeben für Jugendliche zu den Themen Nationalsozialismus und der Verfolgung von den Frankfurter Juden und Jüdinnen. Und da kam immer wieder eben diese Frage auf. Also was hat das eigentlich heute mit mir noch zu tun? Und die finde ich eben ganz wichtig. Und weil es eben immer noch Antisemitismus gibt und habe da eben gemerkt, dass es für mich wichtig ist, da anzusetzen, also zu gucken, eben mit Jugendlichen genau diese Frage zu klären, so wo gibt es heute Antisemitismus und wo betrifft mich das auch? So bin ich zu Spiegelbild und zu dem Thema auch gekommen.
Also ich bin zu Spiegelbild auch über mein persönliches Interesse an den Themen gekommen und ich persönlich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich zum ersten Mal von diesem Thema Nationalsozialismus oder Antisemitismus gehört habe, weil ich denke, dass es in dieser Gesellschaft omnipräsent ist. Und es ist für mich auch nach wie vor ein persönliches Unverständnis, warum das nach wie vor so relevant ist. Und das dann auch, oder beziehungsweise habe ich das dann auch in meiner Jugend erlebt, dass es im engen persönlichen Umfeld zu sehr emotionalen Reaktionen führen konnte, wenn man erzählt hat, dass man Urlaub in Israel macht oder so. Weil es eben auch von Menschen, von denen man es eigentlich nicht denkt, dann doch die Existenz von solchen antisemitischen Ressentiments da sind. Und daher war das ein Thema, das ich nach wie vor sehr wichtig finde zu bearbeiten.
Und welches von diesen Themen, die Sie in den letzten Jahren bearbeitet haben, hat Sie denn am stärksten berührt? Da gab es ja letztes Jahr dieses Anne-Frank-Projekt beispielsweise. Sie sprachen gerade vorhin von den Frankfurter Jüdinnen, das betrifft ja dann eigentlich auch Anne Frank und so weiter. Es ist jetzt mal eine Unterstellung von meiner Seite, vielleicht hat was ganz anderes Sie am meisten berührt.
Also mir persönlich fällt es schwer, ein Projekt herauszugreifen. Ich würde aber sagen, dass die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Menschen zu diesem Thema immer sehr besonders ist und ich es auch sehr spannend finde, mit Jugendlichen außerhalb des schulischen Kontexts dazu zu arbeiten, weil es bei fast allen jungen Menschen auch ein Interesse an diesem Thema gibt und daher finde ich es insgesamt sehr besonders, mit jungen Menschen zu diesen Themen arbeiten zu dürfen.
Ja, da geht es mir ähnlich und ich würde auch sagen, da ist auch einfach ganz viel Wissen auch da bei den jungen Menschen und ich glaube, für uns ist auch wichtig, einen Raum zu schaffen, in dem sie sich auch trauen, Fragen zu stellen, die sie vielleicht sich sonst in der Schule nicht trauen würden, anzusprechen und genau, das würde ich.
Das ist ja eine sehr erfreuliche Aussage, dass Sie meinen, es sei schon erstaunlich viel Wissen bei den Jugendlichen zu diesem Thema vorhanden. Ja, das finde ich bewundernswert. Künftige Projekte?
Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass am 5. November die Veranstaltungsreihe Wir in Wiesbaden beginnt. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die Spiegelbild seit inzwischen 10 Jahren macht und mit immer zwischen 30 und 40 Institutionen und Vereinen in Kooperation. Und da kann man das Programmheft online finden und das ist auch an vielen Orten in der Stadt ausgelegt. Und eine Veranstaltung würde ich persönlich hervorheben wollen, das ist die Veranstaltung Terror gegen Juden von Ron Steinke.
Ach, den habe ich schon gehört, ja. Gut, danke. Ja, damit geben Sie das Signal für uns. Also Amnesty ist natürlich auch beteiligt an den an Wir in Wiesbaden. Und dann darf ich gerade auch noch auf einige Veranstaltungen von Amnesty hinweisen, nämlich das, was Sie eben schon genannt haben, die Eröffnung am 5. November, die ist auf dem Gelände des Schlachthofs. Ne?
Ja.
Und dann haben wir am 14. November im Friedrich-Naumann-Saal eine Lesung mit Armin Nufer über verfolgte Schriftsteller und Schriftstellerinnen heute. Hoffentlich kann es stattfinden. Am 30.11. ist hier in Wiesbaden wieder die Aktion Cities for Life an der Bonifatiuskirche mit Rahmenprogramm und Lesung. Und da gibt es am 30. November, am Abend dieses Tages, im Staatstheater Wiesbaden eine szenische Lesung zu Gabi Uhls Buch Todesstrafe in Texas, die ein Regisseur des Westfälischen Landestheaters entwickelt hat, diese szenische Lesung. Das ist eine sehr interessante Geschichte, auch optisch. Die Bonifatiuskirche leuchtet dann blau. Ja, leider nähern wir uns dem Ende dieser Sendung. Wir hätten eigentlich noch eine ganze Reihe von Themen, über die wir sprechen könnten. Wir bedanken uns zunächst einmal bei unseren Gästen Paola Wittmeier und Ture Alting, die sich die Zeit genommen haben und uns hier sehr viele gute Informationen gegeben haben. Wenn Sie Interesse haben, in unserer Amnesty-Gruppe mitzuarbeiten, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Wir treffen uns normalerweise am zweiten Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Amnesty-Büro Wiesbaden, Wallraumstraße 16a, Gemeinschaftszentrum Wiesbaden, 65183. Bitte beachten Sie aber, dass möglicherweise das nächste Treffen nur virtuell stattfinden kann, also nicht direkt. Schauen Sie da lieber auf der Seite nach bei Wiesbaden, amnesty@wiesbaden.de. Vielen Dank und bis zur nächsten Sendung.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.